Ich habe die Predigt überschrieben mit Der Heilige Geist befähigt uns zur wahren Anbetung. Und wir werden uns in den nächsten zwei Predigten, die ich halten werde, heute und dann in 14 Tagen, mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Und zwar konkret damit, wer er ist und was er wirkt und was das für uns bedeutet. Und heute wird es hauptsächlich darum gehen, was damit gemeint ist, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Als dort in Samaria Jesus der Samariterin begegnet, die Frau am Brunnen, und sie ihn fragt, Herr, wo ist der Ort, wo ist der rechte Ort, wo wir dich anbeten sollen? Nicht dich, wo wir den Gott anbeten sollen. In Jerusalem oder hier auf dem Berg? Und da gibt Jesus diese Antwort und wir lesen einmal diese zwei Verse aus Johannes 4, 23 bis 24. Es kommt aber die Stunde, ja, sie ist jetzt schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. Denn auch der Vater will solche als seine Anbeter haben. Gottes Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Und diese Ebenbildlichkeit zielt nicht auf das Äußere ab, sondern auf die geistigen Fähigkeiten, die für die Bestimmung des Menschen erforderlich sind. Gott hat den Menschen zum Herrscher über die von ihm kreierte Schöpfung gesetzt. Der Mensch durfte sich an das von Gott Erschaffene erfreuen, es genießen und den Schöpfer dafür preisen und ihm Ehre geben. Der Mensch selbst hatte nichts von all dem erschaffen, das ihn umgab. Er hätte keinen Anspruch auf Herrschaft, wenn sie ihm nicht von Gott gegeben worden wäre. Das Einzige, das Gott erwartet, ist, dass der Mensch ihn für seine Güte ehrt bzw. anbetet. Gott zu ehren und ihn anzubeten bedeutet, sich ihm zu unterstellen. Der Mensch konnte das unter Beweis stellen, indem er das eine Verbot, das Gott ihm gegeben hatte, beachtete, eben nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und solange Adam und Eva sich daran hielten, hatten sie ein glückliches Leben und eine ungetrübte Gemeinschaft mit ihrem Vater und ihrem Schöpfer und Gott. Doch dann tritt Gottes Gegenspieler auf. Sein Ziel ist es, den Menschen dazu zu bringen, ihn anstatt Gott anzubeten. Obwohl der Satan nichts erschaffen hat, was den Menschen erfreut und zur Anbetung bringt, wagt er es, diesen Anspruch zu erheben. Mit der Wahrheit würde er nichts erreichen, die Menschen hätten ihn ausgelacht. Daher greift er zur Lüge. Und von daher haben wir auch die Bezeichnung Vater der Lüge. Scheinbar selbstlos gibt er Adam stand ja bei Eva, einen Rat, wie sie Gott gleich werden können. Das würde heißen, sie bräuchten sich in nichts mehr Gott, ihrem Schöpfer, unterwerfen. Und sie selbst bekämen die Anbetung, die nur Gott gebührt. Das war das, was dieser Gegenspieler, der Satan, dem Menschen in Aussicht stellte. Und in dem Moment, wo sie dieser Schlange mehr Glauben schenken als ihrem Schöpfer, wurden sie zu Anbetern des Teufels. Das hört sich jetzt hart an, ist aber Fakt. Vorher hatten sie keine Kenntnis des Bösen, jetzt waren sie ihm verfallen. Erkenntnis des Guten und Bösen, die Erkenntnis des Guten hatte Gott geschenkt. Die Erkenntnis des Bösen war dem Menschen verborgen. Mit dem Sündenfall hatte er Einblick in das Böse und somit auch die Möglichkeit, sich für das Böse zu entscheiden. Seit dem Sündenfall beanspruchen zwei Herrscher die Anbetung der Menschen für sich. Zum einen Gott. Von ihm, zu ihm hin ist alles geschaffen und wird alles erhalten. Er hat in Wahrheit den Anspruch auf die Anbetung. Zum anderen ist es Satan, der seine Invasion auf ein komplettes Lügengebilde aufbaut, da er selbst nicht zu bieten hat, was der Anbetung würdig wäre. Sein Mittel ist die Verführung durch die Hure Babylon. Jetzt nehme ich mal diesen Begriff, den wir schon aus der Offenbarungsreihe kennen. Die Verführung durch die Hure Babylons, die Fleischeslust, Reichtum, Ehre, Macht, Selbstverherrlichung und so weiter. Von den ersten Blättern der Bibel an dreht es sich um das Thema, wem gebührt Ehre und Anbetung? Und die daraus resultierende Frage, wen betest du, wen beten wir an? Und wie entscheidend diese Frage ist und wie gravierend diese Frage ist, finden wir zum Beispiel Jakobus 4, Vers 4. Es gibt sehr viele Stellen, ich nehme einfach nur mal eine zum Beispiel. Da heißt es, ihr gottabtrünnigen Seelen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Wir sehen hier, dass es ein Gegenpol bildet. In Johannes 4, 23 haben wir gesehen, dass Gott, der Vater, Anbeter haben will, die ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Seitdem sich die Menschen für die Lüge des Satans entschieden haben, sind sie aber unfähig, Gott in Wahrheit anzubeten. Und da nun die Sünde in ihnen wohnt, können sie Gott auch nicht im Geist anbeten. Da Gottes Geist ebenso wenig mit Sünde eine Wohngemeinschaft eingehen kann wie Licht und Finsternis. Selbst als Gott sich das Volk Israel erwählt und sich ihnen in unverdienter Weise offenbart hat, ja, sie mit viel Segnungen ausgestattet hat, sogar in der Stiftshütte bei ihnen wohnte, sind sie nicht in der Lage, Gottes Gesetz einzuhalten, das ihnen Leben verspricht. Im Gegenteil, das Gesetz deckt ihre vielen Vergehungen noch mehr auf und spricht sie alle schuldig. Und das finden wir bezeugt in Römer 3, die Verse 10 bis 20. Das können wir einmal lesen, auch wenn es vielen bekannt ist. Und mir ist aufgefallen, wie oft dieses Zitat hier aus Römer 3, Vers 10 sich in den Psalmen wiederfindet. Also ist das ein ganz großes Thema. Römer 3, 10 bis 20. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle samt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Da sind wir jetzt nun angekommen. Und es scheint so, als ob der Satan mit seiner Invasion mächtigen Erfolg hat. Die Sünde hat den Menschen so verdorben, dass niemand mehr vor Gott als gerecht dasteht und ihn in Geist und Wahrheit anbeten kann. Aber schon während diesem Zeitabschnitt der Heilsgeschichte sendet Gott Propheten, um seinen Plan anzukündigen, also dem Zeitabschnitt, wo Gott das Gesetz gegeben hat. Und da lesen wir in Hesekiel 11, die Verse 19 bis 20, auch dieser Text wiederholt sich tatsächlich in den Propheten. Hesekiel 11, 19 bis 20. Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Gott kündigt an, dass das durch die Sünde verhärtete Herz der Menschen entfernt wird und gegen ein Herz eingetauscht wird, das in der Lage ist, die Wahrheit zu erkennen und zu befolgen. Gott selbst wird es tun. Aber wie soll das möglich sein? Wir haben vorhin gelesen, wie verdorben der Mensch durch die Sünde geworden ist. Wie verhärtet das Herz ist? Wie ist es möglich? Und viele kennen die Antwort, und sie ist die herrlichste Botschaft für uns Menschen. Galater 4, die Verse 4 und 5 und dann später noch Epheser. Zuerst Galater 4, die Verse 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, oder könnten sagen, Papa. Und Epheser 2, 1 bis 10. Heute ist uns schon Epheser 2 über den Weg gekommen und wir werden uns die ersten 10 Verse anlesen. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Immer wieder heißt es, in Christus Jesus. Wie ist das möglich? In Christus Jesus. Dadurch, dass Jesus unsere Sündenschuld auf sich nahm, die uns unfähig machte, die Wahrheit zu erkennen und mit Gott Gemeinschaft zu haben, entsteht wieder die Möglichkeit, Gott in Wahrheit und mit Hilfe des Heiligen Geistes anzubeten, wie wir es in Galater 4 gesehen haben. Wer ist jetzt nun dieser Heilige Geist und was wirkt er in uns? Wie und was wirkt er in uns? Wer ist der Heilige Geist? Ich fange wieder ganz vorne an. Im Alten Testament vom Heiligen, wenn im Alten Testament vom Heiligen Geist gesprochen wird, wird meistens der Begriff der Geist Gottes erwähnt. Schon in 1. Mose 1, Vers 2 begegnet er uns zum ersten Mal. Da heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde aber war eine Wüstenei und öde und Finsternis lag über der weiten Flur und der Geist Gottes schwebte brütend über der Wasserfläche. Das ist jetzt nach Menge. Also brütend heißt, der Geist Gottes ist auf der Wasserfläche und was er dort ausbrütet, lesen wir ja dann danach. Das, was der Vater spricht, wird in der Kraft des Geistes umgesetzt. Dass mit dem Geist Gottes hier nicht einfach eine andere Bezeichnung für Gott, den Vater, gewählt wurde, wird in Kapitel 1, 26 deutlich, also nur einige Verse weiter im ersten Kapitel. Da heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die da herrschen sollen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das zahme Vieh und über alle wilden Landtiere und über alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht. Hier finden wir zum ersten Mal einen klaren Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Obwohl jetzt der Sohn Gottes hier noch nicht direkt erwähnt wird, aber die Formulierung "lasst uns" wird üblicherweise nur dann gebraucht, wenn mindestens drei Personen angesprochen sind. Wenn es zwei sind, würde man sagen, lass uns. Hier heißt es, lasst uns Menschen machen. Hier können auch keine Engelwesen angesprochen sein, denn sie sind allesamt dienstbare Geister, die keine Herrschaft innehaben, wie es bei Gott und den Menschen zu finden ist. Somit finden wir allein in diesen zwei Versen aus 1. Mose 1 schon den Hinweis, dass Gott aus mindestens drei Personen besteht und der Heilige Geist neben Gott, dem Vater, eine dieser Personen ist. Später dazu noch mehr. Im Neuen Testament finden wir viele Begriffe und Bezeichnungen für den Heiligen Geist. Ich möchte einfach nur einige nennen. Je nach Übersetzung kommen dann noch einige mehr dazu. Kraft von oben, Tröster, Helfer, Heiliger Geist, Geist Jesu, Geist des Lebens, Lehrer, Zeuge, Geist der Wahrheit, Fürsprecher, Siegel oder Pfand, Anwalt. Und wir merken schon an dieser Fülle und an diesen Bezeichnungen, wie umfangreich und wie wichtig der Dienst oder die Arbeit des Heiligen Geistes ist für uns Menschen und für Gott. Was und wie wirkt er in uns, dieser Heilige Geist? Dass der Heilige Geist nicht nur an, sondern in einem Menschen wirken muss, damit er Gott in Wahrheit erkennt und anbetet, haben uns sowohl unsere Leitverse als auch die Prophezeiungen Hesekiel ja schon bezeugt. Wir wenden uns nun der Abschiedsrede Jesu zu, wo er seinen Jüngern erklärt, warum es erforderlich ist, dass der Heilige Geist in ihren Herzen Wohnung nehmen muss und was er bewirkt. Zudem bekommen wir ein weiteres Zeugnis über die Dreieinigkeit Gottes. Also beschäftigen wir uns jetzt etwas mehr mit dieser Abschiedsrede Jesu oder einen Abschnitt daraus, wo wir schon einen Ausschnitt heute in der Lesung hörten von Benjamin. Wir schlagen Johannes 16 auf. Johannes 16, die Verse 7 bis 8. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über das und über Gerechtigkeit und über Gericht. Und dann einige Verse weiter, im gleichen Kapitel, die Verse 12 bis 15. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit einführen, denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hört, das wird er reden und euch das Zukünftige verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem Eigentum wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Deshalb habe ich gesagt, dass er es von meinem Eigentum nimmt und es euch verkünden wird. Wenn wir die Evangelien lesen, fällt immer wieder auf, dass die Jünger die Tiefe des Evangeliums nicht fassen können. Oft hat man den Eindruck, irgendwie reden Jesus und die Jünger aneinander vorbei. Jesus bezeugt ihnen, dass erst wenn der Geist der Wahrheit in ihnen Wohnung genommen hat, sie in der Lage sein werden, die ganze Wahrheit zu begreifen oder wie es hier ausgedrückt ist, zu tragen. Jesus macht den Jüngern also deutlich, dass sein Auftrag auf der Erde abgeschlossen ist und jetzt der Heilige Geist sein Werk in den Herzen der Menschen fortführt. Es ist der Heilige Geist, der der Welt die Augen für das Evangelium öffnet, der sie der Sünde überführt, aber auch das Gericht vor Augen stellt, wie wir das vorhin in unserem Text in Versen 7 bis 8 gelesen haben. Es ist der Heilige Geist, der uns fähig macht, das Wort Gottes zu verstehen, dass es in uns lebendig wird und das bewirkt, was Gott verherrlicht. Und dann erfahren wir noch einen sehr wichtigen Grundsatz in diesem Abschnitt. Der Heilige Geist gibt ausschließlich das weiter, was er von Jesus erhält. Jesus selbst wiederum bezeugt vielmals, dass er nur das verkündet, was er vom Vater hat. Wieder ein wunderbarer Beleg der herrlichen Dreieinigkeit Gottes. Jesus tut das und sagt das, was vom Vater kommt. Das, was dem Vater gehört, gehört auch Jesus. Der Heilige Geist nimmt von das, was Jesus ihm gibt, und gibt es uns weiter. Also eine absolute Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gehen wir jetzt zwei Kapitel zurück im Johannesevangelium, Kapitel 14, und lesen die Verse 15 bis 19. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht erkennt. Ihr aber erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kurze Zeit, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Ihr aber seht mich, dass ich lebe, und ihr sollt auch leben. Wem soll also der Heilige Geist gegeben werden? Nach unserem Text, den wir gelesen haben? Denen, die Jesus lieben. Jesus lieben wird nur derjenige, der an ihn glaubt und der erkennen durfte, dass er Jesus als Erlöser braucht, der Jesus sein ganzes Leben anvertraut. Aus Liebe zu Jesus wird dieser Gläubige bestrebt sein, seine Gebote zu befolgen. Das Gesetz hat ja bewiesen, dass der Mensch nicht in der Lage ist, von sich aus die Gebote Gottes zu befolgen. Wer aber dem Erlösungswerk Jesu am Kreuz vertraut, bekommt diesen Helfer, wie es hier ausgedrückt wird. Dieser Helfer gießt Gottes Liebe in uns aus, die uns wiederum befähigt, Gottes Gebote zu befolgen. Befolgen aus der Liebe heraus, die wiederum von Gott kommt. Jesus war nur eine begrenzte Zeit hier auf der Erde bei den Jüngern. Als er seinen Auftrag erfüllt hatte, setzte er sich zu Rechten des Vaters. Er lässt seine Jünger aber nicht im Stich. Wie er schon sagt, ich lasse euch nicht als Weise zurück. Er kommt wieder zu ihnen in dem Heiligen Geist. Und dann kommt eine herrliche Aussage. Dieser Helfer, der Geist der Wahrheit, bleibt für alle Ewigkeit bei denen, die Jesus lieben. Jesus war eine Zeit lang bei den Jüngern, leibhaftig, dann ging er zum Vater. Und Jesus sagt, dieser Helfer, dieser Heilige Geist, er bleibt für alle Ewigkeit bei denen, die Jesus lieben. Und so wie Jesus von den Toten auferstand und nun ewig lebt, so sollen auch seine Kinder ewig leben. Das sagt er ihnen hier in dem Text. Weil ihr seht, dass ich lebe, und deshalb sollt ihr leben. Und ich bleibe bei euch in dem Heiligen Geist in alle Ewigkeit. Diese Kraft von oben bleibt nicht einfach in unserer Nähe, wie Eltern von kleinen Kindern es oft versuchen zu tun. Der Heilige Geist ist und bleibt in uns, die wir glauben. In uns. Und was bedeutet das? Jesus erklärt das in den Versen 21 bis 23. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da fragt ihn Judas, nicht der Iskariot, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns offenbaren willst und nicht auch der Welt? Jesus antwortet ihm mit den Worten, und das ist jetzt ganz gewaltig. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Lässt uns das nicht aufhorchen? Wer wohnt jetzt in den Gläubigen? Der Heilige Geist? Gott Vater? Oder Jesus? Also vorher haben wir gesagt, Gott schickt uns den Helfer, den Heiligen Geist. Hier heißt es, dass Jesus sagt, ich komme zu euch und wer mich liebt, den liebt auch der Vater und wir, das heißt Vater und Sohn, werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Das Resultat ist, irgendwie sind es alle drei. Ja, in den Versen davor zum Heiligen Geist die Rede, hier wird bezeugt, dass in gleicher Weise Gott, Vater und Sohn in den Herzen der Kinder Gottes Wohnung nimmt. Und wie wir es zuvor schon sehen durften, für alle Ewigkeit. Kinder Gottes beten nicht zu einem Vater, der weit entfernt im Himmel sitzt. Ja, er ist im Himmel. Aber er ist zugleich auch in uns. Gott der Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist nehmen in den Kindern Gottes, nehmen die Kinder Gottes mit hinein in ihre Gemeinschaft. Und wir haben ja gesehen, wie eng diese Gemeinschaft zwischen Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und dass dieser Gott jetzt in unseren Herzen wohnt, heißt, dass Gott uns in seine Gemeinschaft mit hineinnimmt. Und zwar für alle Ewigkeit. Lässt uns das nicht in Jubel ausbrechen? Springt nicht unser Herz vor Freude und führt uns das nicht in die Anbetung? Dass wir eben dazu befähigt werden, Gott tiefer zu erkennen, mit Gott direkt Gemeinschaft zu haben in dem Heiligen Geist. Der Geist ist es, der uns fähig macht, Gott zu erkennen, der uns fähig macht, seine Gebote zu halten, der uns fähig macht, ihn zu lieben. Und dieser Geist bleibt in aller Ewigkeit bei uns. Und an der Stelle möchte ich heute abrunden und möchte euch einfach aufrufen, dass wir unserem Vater dafür danken, für diesen herrlichen Plan, den er gehabt hat. Wir haben am Anfang gesehen, es sah so aussichtslos aus. Der Teufel schien so viel Erfolg zu haben. Aber umso größer ist dieser Sieg Jesu am Kreuz und diese Verheißung des Heiligen Geistes, die er eingehalten hat. Und lass uns darum beten, dass wir bewusster das Werk des Heiligen Geistes in uns wahrnehmen. Und wir werden uns nächstes Mal damit beschäftigen, mit den Einzelnen, mit den Details. Wie, in welchen Lebensbereichen und wie wirkt der Heilige Geist in uns, in dem Gebet, in der Anbetung, im Zeugnis geben. Wir werden viele Stellen finden, also ich bin auf über 40 Bibelstellen gekommen, die über den Heiligen Geist reden. Und wir werden uns einfach einige anschauen, damit wir einfach bewusster das Wirken des Heiligen Geistes in uns wahrnehmen und Gott dafür die Ehre geben.